dann mache ich hier auf Record und er nimmt es auch auf. Sag mal was.
Ja, hallo, 1, 2, 1, 2.
Ja, mega cool. Okay, liebe Zuhörer, liebe Menschen zu Hause, liebe ja, Welt, ich habe heute in meinem zweiten Neustart-Podcast, um es mal so zu sagen, habe ich jemanden, den ich eigentlich erst vor kurzem kennengelernt habe. Und zwar eigentlich auf eine coole Art und Weise, weil er eine dieser Personen ist, die einfach geschrieben hat und gesagt hat, hey, wenn du mal in Berlin bist oder irgendwie andersweitig, lasst uns doch treffen. Ich glaube, wir haben eine ähnliche Interesse, Sichtweise auf die Welt und ich habe einen sehr interessanten Werdegang. Der Herr ist unter anderem Wim Hof Instructor, aber auch Tantra, Yoga, eine lange Vergangenheit in sehr viel schöne, mindful-mäßige Sachen und Unterrichtsformen. Wir haben uns in Berlin getroffen auf einem Café, direkt gespürt, dass das eigentlich was ganz Cooles ist und gesagt, lass uns doch von hier aus vieles zusammen machen in der Zukunft. Wir sind gerade dabei, sehr spannende Themen anzuschneiden und Sachen auszudenken. Sukadas, geil, dass du hier bist.
Danke, Martin. Mensch, was für eine Ansprache oder Ankündigung. Vielen, vielen Dank für die Einladung zum Podcast. Ich freue mich sehr.
Ich freue mich noch viel mehr. Vielleicht fangen wir mal direkt mit der wichtigsten Frage an. Also ich habe es ja ein bisschen angeschnitten, ein bisschen ausgesprochen, aber magst du vielleicht mal kurz erzählen, wer du bist? Wer bist du? Wo kommst du her? Wieso? Weshalb? Warum?
Okay, ja. Also ich bin Sukadas Ingo Auer. Und aus dem Schwarmland aufgewachsen und habe sehr früh mich mit im Alter von 18 Jahren mit Meditation beschäftigt und mit östlichen Philosophien, mit Spiritualität. Habe dann ganz schnell auch, ich glaube mit 21, Meditationstrainer gemacht, weil mich das so gehuckt hat, das Thema. Und ich gesehen habe, wie gut das mir tut und was das für eine Veränderung in mein Leben gebracht hat. Dann hatte ich das Glück, gleich darauf, ich war so um die 22, eine Tantra-Massage-Ausbildung geschenkt zu bekommen. Ja, ich habe die, ich habe früher in so einem Club, bevor der Club losging, haben wir eine Stunde eine Meditation geleitet und da war immer so ein, der war Mitte 70, ein alter Herr, ne, aber immer schön auf der Tanzfläche abgeschruft und dann kam der irgendwann zu mir und meinte so, sag mal, hättest du nicht mal Lust, eine Massageausbildung bei mir zu machen? Und ich so, hä, ja, okay. Also Massage war da schon, ich würde sagen, ein kleiner Teil meiner Sexualität. Und dann hat er mich eingeladen. Wir haben eine Freundin, hat sich uns zur Verfügung gestellt, sozusagen bereit erklärt, dass wir gemeinsam Übungsgruppen haben. Und so wurde ich ganz früh an das Thema Tantra-Massage oder was auch generell Massage an sich für eine Mindfulness Practice sein kann. Und dann 2023 bin ich auf den Advaita-Meister Madhukar gestoßen, der auch mein Namensgeber ist, Sukadas. Hm. Und das hat mich dann so, wow, das ist das, was ich immer gesucht habe, aber nicht wusste, was es ist. Ne? Also ich habe da in mir meinen Frieden gefunden. Und da war ich 15 Jahre lang sehr engagiert und um die Welt gereist und im Ashram 3 Wochen in Stille gelebt etc. Das war auch eine sehr, sehr prägende Phase und bin dann ganz schnell in Berlin gelandet, habe dort dann meinen alten Beruf als Mediengestalter, Mediendesigner und dann mein Medienfachwirt gemacht, bin in der Werbewelt untergekommen und dann auch knallhart eine Rechnung kassiert, habe meine Prioritäten geändert, bin auch ganz früh Vater geworden und wollte dann einfach so das klassische Geld verdienen und Karriere machen. Und ja, jetzt kann man sagen, so, ich bin ja ganz früh, ne, mit Meditation etc. in Kontakt gekommen, was ich aber dann wirklich total beiseite geschoben habe und dann in einem Burnout gelandet bin. Und das war ja einer meiner tiefsten Punkte in meinem Leben, weil das so grau war, dass ich gar nicht mehr die Hoffnung hatte, da rauszukommen. Und dann habe ich gesagt, okay, auf null zurück. Und was willst du denn machen, was nicht Arbeit ist, was dich nicht ausbrennt? Und so kam das dann, dass ich angefangen habe, Tantra-Massage-Ausbildungen zu geben, weil ich gemerkt habe, dass da einfach extrem großer Bedarf ist. Immer wenn ich mit Freunden geredet habe, etc., war das so, oh ja, und buh. Und es eben auch ein ganz großer Teil meiner Sexualität ist, der wirklich sehr beständig ist. Und in der Anfangszeit habe ich dann gemerkt, so dass ich immer noch sehr von diesem Burnout so, also ja, ne, mein Leben war so grau, so freudlos, so aussichtslos, hoffnungslos. Und ich wusste, wo es hingeht, aber ich konnte mir eben nicht wirklich vorstellen, so, boah, wie komme ich da raus? Und so Mini-Steps einfach, so Millimeter irgendwie mich bewegt und die einfachsten Dinge, allein aus dem Bett aufstehen, Zähne putzen, vielleicht ja mir selbst Essen machen oder meinem Sohn einkaufen gehen. Und wenn ich dann vor allem was beim Einkaufen vergessen habe, ja, dann muss ich mich erstmal 3-4 Stunden Mittagsschlaf machen, dass ich mich irgendwie so nochmal aufraffen konnte, rauszugehen oder dann erst am nächsten Tag. Also so, ja, in so einer depressiven Phase war ich dort in meinem Leben. Und dann hat eine Freundin auf Instagram die Wim Hof Atmung für mehr Fokus und Energie gepostet. Und ich dachte so, okay, ich habe nichts zu verlieren. Give it a try. Und ich habe 15 Minuten geatmet, 3 Runden. Und es war so, bam, wow, da ist wieder ein Fünkchen Freude in mir und Hoffnung und Leichtigkeit. Und ich war wirklich weggebeamt. Ich war so fasziniert von dieser Effektivität, dass ich dann auch mich schweren Herzens dieser Kälteexposition zugewendet habe, mir eine kalte Badewanne reingelassen habe. Und es war unbeschreiblich. Also es war auch nicht einfach. Aber nach diesen 2 Minuten Badewanne bin ich rausgesprungen und habe geschrien, so yes! Und mein Sohn kam reingerannt, so ey Papa, alles okay, alles okay. Und ich so, ja, so gut habe ich mich noch nie gefühlt wie in den letzten 3 Jahren. Also es war so ein Milestone für mich, dass ich gesagt habe, wow, das will ich anderen zeigen. Ja, und so bin ich Wim Hof Instructor geworden, habe dann auch Isa, seine Tochter, gleich kontaktiert und so, wo ist die, ich möchte mitmachen. Hat sie gesagt, ja, sorry Sukadas, es ist alles
ausgebucht.
Und dann habe ich gesagt, ah, schade, aufgelegt. Und dann ich so nochmal angerufen, so, wo auf der Welt ist der nächste Kurs? Freie Platz, ich möchte mitmachen. Sie so, naja, in L.A. Und ich so, okay, bin dabei. Und dann einen Monat später war ich dann in L.A. beim beim Advanced-Kurs und habe da das erste Mal Wim getroffen. Und das war eine wunderschöne Begegnung, so viel Authentizität und Liebe, wie er hat. Ja, das war mal kurz so im Schnelldurchgang, wer ich bin. Ich hoffe, ja.
Wahnsinn. Also, dass du nach L.A. geflogen bist, wusste ich gar nicht. Also, dass du die, ich dachte, du bist auch einfach, aber du bist natürlich dann erst für der spätere Abschluss wahrscheinlich in Polen. Oder warst du überhaupt
exakt
in Polen?
Ich, doch, ja, ich war ja in Polen. Und zwar glücklicherweise ist jemand abgesprungen in der Europaklasse. Und somit konnte ich wechseln. Und das war einfach auch super interessant, weil wir waren über 40 Leute aus 26 Nationen. Ne?
Ja.
Da kamen aus Australien, Holland.
Wahnsinn, ne? Das als ich da war,
Amerika.
Ja. Wahnsinn, so viele Menschen, die da hinkommen. um in der Kälte irgendwas zu suchen. Lustigerweise ist das für die, die meinen Podcast schon länger hören und meine Geschichte kennen, werden vieles erkennen. Es ist eine Wahnsinns... Wir haben eine relativ ähnliche Geschichte in der Suche nach irgendwas, nachdem man halt ein Schicksal oder halt hart zu kämpfen hatte. Lustigerweise auch schon sehr viele Tools ganz früh mitbekommen, die man aber dann irgendwie doch nicht ganz wahrgenommen hat, was auch schwer ist, glaube ich, in dieser Welt. Ich wollte mal ganz kurz zurück zur Tantra, weil ich das auf jeden Fall allererst sehr interessant finde. Wenn ich nämlich Menschen in meinem Umfeld von dir erzähle, was ich häufig mache, erzähle ich auch immer diese Tantra-Massage und Tantra-Ausbildung dazu und Leute sind dann immer so ein bisschen so ein bisschen am Kichern, weil Tantra natürlich eine sehr einseitige Aufmerksamkeit oder vielleicht in ein bestimmtes Licht steht bisher, dass es in der Tat nur um Sex an sich geht oder um, ne? Dabei ist natürlich, ist es ein viel, es ist ja eine sehr esoterische, breite, schöne, wie sagt man es, ja, Methode nicht?
Nein, also man kann das auch gar nicht so vergleichen. Letztendlich wird Tantra in Europa oder in der westlichen Welt sehr reduziert wahrgenommen.
Ja.
Man kann das auch so vergleichen, also Tantra an sich, zum Beispiel jetzt mal vom Grund her, Tantras sind spirituelle Bücher, ja. Mhm. Und es gibt auch verschiedene Wege im tantrischen Buddhismus, tantrischen Hinduismus, das ist der kaschmirische Shivaismus. Und zum Beispiel in diesem Tantras geht es um ein göttliches Bewusstsein zu erreichen. Ja, also man kann das auch gleich vielleicht für viele der Erleuchtung gleichsetzen, die Selbsterkenntnis. Und das ist eigentlich sehr, sehr allumfassend. Und wenn wir da jetzt mal zum Beispiel eines der erfolgreichen Tantras nehmen, das kommt aus dem kaschmirischen Shivaismus und da gibt es 114 Verse aus Lebenssituationen, die man nutzen kann, um das göttliche Bewusstsein zu erreichen. Ja, also es geht viel um Transformation, um was ist jetzt und wie nutze ich die Situation, um eben ein höheres Bewusstsein zu erreichen. Und diese über 100 Verse sind eben von, wenn ich trauere, wenn ich Hunger habe, wenn ich durstig bin, wenn ich wütend bin, aber auch, wenn sexuelle Energie sich in meinem Körper regt. Und das sind aber 4 Verse zum Beispiel in diesem berühmten Buch, die eben über Sexualität handeln. Und in den 70er Jahren wurde eben... Wo es so diesen Clash gab von viele westliche Leute sind nach Indien, um östliche Spiritualität zu erleben. Da gab es so einen Mix und es gab eben auch ganz klar die Sichtweise, dass eben Sexualität in der westlichen Welt sehr unfrei gelebt wird durch gesellschaftliche Zwänge, durch den Christentum etc. pp. Und somit entstand die Tantra-Massage. Also die Tantra-Massage ist nicht ein Ritual, was vor 2000 Jahren irgendwo in Büchern geschrieben wurde und überliefert wurde. Es wurde einfach eine Qualität des breiten Spektrums des Tantras sozusagen rausgenommen und für die westliche Welt aufbereitet. Und ja, da gab es dann einige Pioniere, die eben sich nur auf dieses eine, diese eine Lebenssituation spezialisiert haben. Und dadurch ist Tantra eben so sehr mit der Sexualität verknüpft. worden. Aber es ist um so viel mehr, genau.
Genau. Nicht, und das wäre nämlich der nächste Punkt oder nächste Frage. Nicht um das weniger wichtig zu machen, weil es ist total wichtig, dass diese Sexualität, dass wir die erkennen können, ausleben können teilweise, experimentieren oder explorieren. Wie siehst du das?
Grundlegend ist es erstmal, sich selbst so akzeptieren, wie man ist. Ja, also man entwickelt eine Selbstliebe, eine Selbstakzeptanz, was in unserer Welt durch Instagram und sonst was sehr, sehr schwierig ist, weil ich habe neulich ein sehr schönes Zitat gelesen, das heißt, ich kann mich nicht mehr erinnern von wem, aber es war ungefähr so, wir können, sobald wir sein, das Problem unserer Gesellschaft ist, dass wir so sein wollen wie andere und alle gleich sein wollen und somit jeder daran hadert, dass er anders ist, anstatt einfach zu akzeptieren oder auch einfach zu zelebrieren, dass wir jeder für sich anders ist. Und da steckt so viel dahinter. Und es ist einfach für mich, die Tantra-Massage an sich ist eben, hat so viele Ebenen, auf der Heilung passieren kann. Ja, das ist auf der körperlichen, auf der seelischen, auf der zwischenmenschlichen Ebene. Wie baue ich meine Beziehungen auf? Aber auch, wie lebe ich meine Sexualität? Was für Werte? Oder wie richte ich die aus? Und es ist so eine Box der Pandora.
Wahnsinn, ein schöner Vergleich, Box der Pandora. Ich glaube in der Tat, dass, wie du sagst, die Tiefe oder auch die Verbindung zu sich selbst wieder zu finden in diese Zeiten immer schwerer wird, weil wir immer mehr nach außen schauen und immer weniger nach innen. Und wir natürlich auch, also meiner Erfahrung nach und so wie ich das oft auch bestätigt bekomme, wir werden schon sehr früh in der Schule in ein wenig in so einen Einheitswurst gepresst. Da gibt es ja schon wenig Individualität, weil Individualität eher lästig ist. Also meiner Erfahrung nach war früher alles, was ich gemacht habe, was intrinsisch aus mir kam, war meistens lästig, hat nicht gerade gepasst. Dann ne, meine Eltern am Elternsprechtag immer wieder das Feedback, ja, er ist schon, es ist sehr impulsiv, sehr, ne, und ich muss sie da immer noch für danken, meine Mama unglaublich für mich gekämpft hat und gesagt hat, nehmen Sie doch einfach wahr, was der Junge zu bieten hat, aber das ist sehr schwer. Wie warst du als Kind? Wie war für dich die Welt als Kind, wenn ich fragen darf?
Ich war sehr, sehr vielschichtig. Ich würde sagen, in meiner eigenen Welt. Bin als Einzelkind groß geworden und war eben so, ich hatte jetzt nicht immer jemanden zum Spielen und deshalb habe ich immer sehr so die Welt für mich alleine entdeckt. Und ich merke das heute noch, dass ich so gerne, wenn ich so in der Stadt neu bin oder so, ich gehe einfach gerne rum und lasse so die neuen Einblicke auf mich wirken. Und so war auch meine Kindheit. Ich habe so viel beobachtet, aber auch mich viel ausgedrückt, viel gemalt. Malen war immer so ein ganz großer Teil meines Lebens.
Malst du noch?
Ich bin wieder, ich baue das so langsam wieder auf in feste Zeiten, wo ich mich entweder musikalisch oder künstlerisch ausdrücke. Aber es ist definitiv noch optimierungsbedürftig. aber ich habe angefangen auch viel jetzt so mit meinem Sohn auch zusammen so zu basteln und Transferdrucke so mit der Hand wieder viel mehr zu machen, weißt du? So. Schön. Aber malen ist da eben auch dabei und musizieren.
Schön.
Ja, also das war so meine Kindheit. Auch viel, ich war Pfadfinder und viel in der Natur und mit meinen Eltern auch wandern gewesen. Und das ist, was ich merke, dass mir das damals so viel gegeben hat und ich mich da wieder drauf zurück besinne, dass, ja, wenn ich es mir gut lassen gehen will, dann gehe ich in die Natur. Ja.
Ja, schön.
Mhm. Aber ich wollte noch mal kurz zurück auf die Tantra-Massage,
ja.
Weil ich da so ein großes Potenzial sehe, die Sexualität wieder an ihren natürlichen Platz zu rücken, und zwar nämlich was ganz Normales. Und dadurch, dass wir aber in so einer übersexualisierten Gesellschaft leben, also das ist so ein großer, finde ich, ein sehr großer Zwiespruch oder ja, Kontrast. Einerseits sieht man, hat man überall Zugang zu Pornos, die Werbung ist übersexualisiert, es wird mit Sex so viel Geld gemacht. Mhm. Aber meine Erfahrung ist mit Menschen, die zu den Tantra-Massage-Ausbildungen kommen, dass eben die wenigsten wurden sehr gut aufgeklärt, hatten ein offenes Gespräch über Sexualität mit ihren Eltern oder in ihrem Umfeld, in dem sie mit Freunden aufgewachsen sind. Das war eher immer Glückssache. Und dann mal so einen geschützten Rahmen zu haben, einerseits, wo Nacktheit einfach als was ganz Natürliches gesehen wird, das mit bewussten Meditationen, mit Selbstreflexion kombiniert wird und dann aber auch andere Arten und Weisen einem mitgegeben werden, wie ich mich meinem Sexualpartner nähern kann, wie ich was aufbauen kann, eine Bewusstheit und respektvolle Nähe, Intimität, das ist für viele einfach wie eine neue Welt, die da dann aufgeht.
Ja. Wahnsinn, ne? Dass wir eigentlich so, es fällt mir immer so auf, dass nur in bestimmte Kreise, und wir leben, glaube ich, auch ein bisschen, ne, teilweise immer in so einer Blase, dass in einem Bubble, genau, dass ich finde das aber immer faszinierend, wenn man in der Tat über Instagram surft und Mädels in Stringtanga mit einem Po im Bild und so weiter für Fitnessmodel, irgendwas, dass dann aber das Nacktsein, diese fast nur noch 2% Schritt danach, weil wir so übersexualisiert sind in der Tat, das hast du schön beschrieben, auf einmal so schwer ist und das in der Tat, ich komme zum Beispiel, da wo ich gerade wieder viel bin in der Kampfsport, da kommst du rein, man zieht sich irgendwie halbwegs in ein Räumchen oder manchmal auch einfach kurz vor der Matte einmal um, die Hälfte von den Jungs steht da irgendwie nackt und das ist halt, da ist ein total, weil man einfach so oft irgendwie andere Sachen anzieht oder nackt ist oder draußen bei ich finde es total schön zum Beispiel im Winter bei meinen Kältetrainings, dass einfach mehr als die Hälfte der Leute pudelnackt im Wasser springt und dann da ist aber auch der Rahmen total anders und offen und dann ist es auf einmal, hat es auch nichts mehr mit Sex zu tun insofern, sondern mit, wie du auch beschreibst, eine Natürlichkeit. Und warum oder beziehungsweise was, nee, ich glaube warum und vielleicht ist die Frage in der Tat, was passiert denn, warum ist es so unglaublich wichtig, deiner Meinung nach, dass wir wieder zurückkommen zu dieser natürlichen Umgang mit Sexualität und mit der Natur unseres Körpers?
Weil es, ich glaube, das hat ganz viel mit Selbstakzeptanz. Ja, wenn ich meine Existenz so akzeptiere, wie ich bin, dann habe ich nicht einen Kampf. Also, ne, wenn ich irgendwie so sein will wie jemand anders aussehen, begehrter sein will, etc., was meistens auch eher mit der Ausstrahlung zu tun hat. Ja. Dann bin ich so am Hadern mit mir selbst, was, glaube ich, sehr ungesund ist, sehr viele Krankheiten verursacht. Und ich glaube, es ist auch ein Schlüssel zum Glücklichsein, zum einfach im Moment sein und authentisch sein. Das ist so für mich.
Nackt sind wir alle gleich.
Ja, und man, Das Schöne ist, also was auch ich von vielen Teilnehmern gesagt bekomme, ist, das ist so die krasseste Hürde für die meisten Leute, sich vorzustellen, also man ist da nicht die ganze Zeit nackt, aber ab einem gewissen Part in der Massage ist man eben sowohl gebender wie empfangender nackt. Einfach auch, dass man sich auf dem gleichen Level begegnet. Aber es ist so, dass dieses Nacktsein dann eigentlich dann das Natürlichste ist und es ist so willkommen und das, viele sind so überrascht, dass es so schnell so natürlich ist. Und ich glaube einfach, man braucht nur den richtigen Wink in die richtige Richtung und das Klick, alles fällt an seinen Platz irgendwie. Ja.
Wahnsinn, das passt so schön in worüber wir grundsätzlich auch so viel sprechen, ne? Dieses der Natur heilt einfach. Und Natur ist nicht nur das da draußen, das Grüne und der Baum und so weiter. Der Natur sind ja letzten Endes wir. Wir sind ja ein Teil dieser Natur. Und diese natürliche Mechanismen und Umgangsformen und so weiter zu finden, ist, wie du gerade auch schon vorher gesagt hast, ist wahrscheinlich auf so viele verschiedene Ebenen heilend und gibt so viel Ruhe. Ja. Wie gibt es da große Unterschiede zwischen Männern und Frauen? In Scham, in nicht, in was ist deine Erfahrung da?
Also mir kam jetzt gerade zum Beispiel nochmal einen Schritt zurück vor deiner Frage, dass eben dieses in der Tantra-Massage ist eine absichtslose Berührung grundlegend, die innere Haltung, ja? Was sich sehr differenziert zu unserer heutigen Sexualität, weil das ist eher so gepicht, man holt sich gegenseitig einen runter. Ja, ich will, dass du kommst, du willst, dass ich zum Orgasmus komme und dann ist Ziel erreicht und dann ist Schluss. Ja. Und da ist es eben auch, dass bei Männern und also generell bei was für einem Geschlecht, wenn man absichtslos berührt wird, man einfach eine Tiefe erreichen kann, wo man sich hingeben kann, hineinfallen kann, einfach in den Moment und das einfach auch viel intensiver wahrnimmt, die Begegnung. Und dann ist es natürlich auch so, dass beim Mann sehr viel abfällt, sehr viel Leistungsdruck, auch wenn der nur unbewusst ist, ist es da, dadurch, dass wir sozusagen erregiert auf Abruf oder auch andersrum, wenn Männer mit frühzeitiger Ejakulation zu tun haben, dass alles sozusagen auf uns lastet, was von uns erwartet oder was wir selbst von uns erwarten. Das muss gar nicht mal vom Gegenüber kommen. Das kommt dann eher, was wir für Bilder in uns aufbauen durch unsere Außenwelt. Und genau bei Frauen auch, es kann auch sozusagen eine Intimmassage vorkommen. Und da ist es halt bei Männern wie Frauen so, die Absichtslosigkeit und einfach in den Moment hereinspüren, was eben eher bei den Männern den Leistungsdruck nimmt oder bei den Frauen den Raum schafft, sich wirklich in den Moment fallen zu lassen. Und ja, habe ich jetzt deine Frage beantwortet? Ich weiß gar nicht mehr, die Eingangsfrage.
Ja, auf jeden Fall. Ja, also du eigentlich schon. Ich habe gefragt, welche Unterschied gibt es zwischen Männern und Frauen. Und ich glaube in der Tat, dass das hat mir, als du gerade das, was du gerade erzählt hast, hat mir auch nochmal wieder ein bisschen wiedergespiegelt, wie es in der Tat. Wir leben in so eine, kann man sagen, pornöse Gesellschaft. Es ist halt so, wo das tatsächlich auch das Bild ist, ne? Wo man einfach merkt, dass es ist in der Tat, der Mann gibt es die Frau irgendwie so und ist der, ne, und hebt sie hoch und schmeißt sie rum und macht irgendwie auch das es ist Wahnsinn, wie wenig Sex noch wirklich mit in dem Moment sein zu tun hat und mit Zusammensein und mit Erfahren und Spüren und sich sicher fühlen auch. Und,
genau, und das ist dann auch viel, viel erfüllender, auch wenn man dann keinen Orgasmus hat. Ja, man kann aus dem Slow Sex zum Beispiel auch, dass man sich bewusst sagt, so nee, wir nehmen das jetzt mal, was vielen Paaren hilft, einfach aus diesem Dilemma rauszukommen. Weil in einer langen Partnerschaft ist es ja auch so, man weiß sozusagen die Knöpfe, die man drückt, dass der andere befriedigt ist oder sozusagen einen Orgasmus erfährt. Und wenn man das jetzt mal rausnimmt, so was habe ich denn da? Wie begegne ich meinem Partner? Und dann tut es auch wirklich gut, am Anfang lass uns einfach wirklich so die Lust, die in uns ist, so zu leben, aber ohne das Ziel, dass ein Orgasmus sein muss. Ja?
Ein Orgasmus.
Ja, genau. Eine Freundin hat auch den Orgas kann gesagt dazu, was ich sehr, sehr schön finde.
Ja.
Und das ist sehr sehr heilsam, einfach das weg von diesem und die meiste Aufklärung findet ja auch heutzutage durch Pornos statt, ne? Und es gab dann auch mal in Amerika von vielen Frauenärzten, die dann festgestellt haben, dass auf der University plötzlich so viele Frauen so Schmerzmittel haben wollten, und dann haben die mal näher nachgefragt und sich ausgetauscht, und dann kam heraus, dass sozusagen so viele Analsex als Grundbestandteil der Sexualität ohne diese Annäherung erstmal, dass vielleicht mal, wenn man das zuvor noch nie gemacht hat, dass das nicht gleich Analsex sein muss, sondern man da auch mit den Fingern und sonst wie stimulieren kann. Die haben das so erfahren, das muss so sein und das tut weh und ich möchte bei meinem Frauenarzt etwas dagegen haben, dass es weh tut. So, und das war wirklich sehr, sehr landesweit in den ganzen Colleges und so eine große Thematik, wo die dann wirklich aufgeklärt haben, dass das gar nicht, wenn das wehtut, dass man das nicht machen muss.
Das finde ich Wahnsinn. Also, liebe Zuhörer, ihr hört, wir sind, Sukaras und ich sind auf einem Level, wo einfach wenig, wie sagt man es, Tabuthemen und so weiter sind. Ich hoffe, ich hoffe, ihr kommt alle dabei mit, weil ich glaube sehr daran, dass man über alles einfach sprechen sollte. Damit fängt es an.
Mein Grundsatz ist auch wirklich, dass wir dahin kommen sollten, dass wir so natürlich, wie wir über Essen, ein gutes Essen, so auch über guten Sex reden.
Ja, also, absolut.
Das würde der Gesellschaft, glaube ich, um einiges helfen und voranbringen.
Ja, mir fällt also viel gerade ein zu deiner. Ich habe einen Freund und ich weiß noch nicht mal wirklich wer, aber wir haben das Gespräch mal geführt. Der war irgendwann mal mit einer viel jüngere Dame zusammen. Offensichtlich in einer anderen Zeit aufgewachsen und so weiter, kam sie dann auch zum Sex. Und sie hat dann auch sich quasi sehr pornös verhalten mit, und schlag mich und, ich weiß, das Gespräch war total interessant, weil er meinte, der fand das unglaublich abturnend, wie sagt man, der fand das überhaupt nicht schön und meinte, ich glaube, wir haben hier ein kleines Missverständnis halt, weil für mich ist das absolut kein Sex und kein Liebe machen und Zusammensein. Wenn es okay für dich ist, würde ich das lieber nicht machen und einfach mit dir sein. Und da haben wir lange über gesprochen, wie man mittlerweile aufwächst und was man denkt, dass Sex ist und was man denkt, dass der Welt ist. Und das ist Wahnsinn, weil es zieht sich eigentlich wie alles letzten Endes so viel in der Gesellschaft durch, diese unnatürliche Lebenshaltung und vor allem diese Es muss nach außen hin alles so sein, wie man das grundsätzlich auf den ganzen Plattformen und so weiter sieht. Wahnsinn, wie schön. Ich meine, wir sind da natürlich beide Freunde der Kälte. Und das ist für mich auch die Brücke dahin, ist das, was ich daran zum Beispiel so schön finde, ist, es gibt wenig stärkere natürliche Trigger als dieses Eisbad oder diese Waldsee oder Bergsee oder sowas. Mm. Da, für mich ist das die Erfahrung bisher gewesen, da fallen die ganze Sachen, die Leute sich, genau, die Masken fallen, die ganze Masken und sogar Umhänge und so weiter, alles fällt da einfach, weil da ist so eine Kraft in der Natur. Ich glaube, dass die Natur uns in dem Sinne wieder total zurückbringen kann zu uns, zu unserer Mitte und zu Ehrlichkeit und zu Offenheit. Du kannst ja keine Muskeln aufbauen oder, ich finde das immer so schön, ich sage oft Leute, ob du jetzt 2 Millionen Follower hast oder 2 Millionen auf deinem Bankkonto oder 200 Euro oder minus irgendwas, das ist der Natur letzten Endes scheißegal. Das finde ich das Allerschönste. Wenn du im Eisbad springst, gehst du, ob du ein MMA-Kämpfer bist, ob du ein Hausfrau bist mit irgendwelchen Problemen, ob alle gehen durch die gleiche Mühle sozusagen.
Das schön ich, gesagt, ja.
Finde ich wahnsinnig schön. Und das ist eigentlich ja, ne, bei der Tantra, ich habe gerade so das im Gefühl, dass das ist genau das Gleiche letzten Endes. Wenn ihr alle nackt einander gegenübersteht, ist es eigentlich auch egal, welchen Status du in dieser Gesellschaft total aufgebaut hast, sondern, ne?
Voll. Also man begegnet sich wirklich, also für mich war das auch von Anfang an etwas wie eine Meditationstechnik, ja. Dieses Ritual hat es mir unglaublich einfach gemacht, bei mir selbst anzukommen. Und zwar durch, ne, es gibt, also wenn man so klassisch, Meditation heißt Konzentration und man versucht sich entweder über die Sinne, ne, und da ist es eben das Spüren, sowohl wie beim Gebenden und beim Nehmenden, darauf zu konzentrieren. Und sobald ich alles andere ausblende an Reizen oder so, wird das auch viel, viel stärker wahrgenommen. Und bis ich dann auch, also zum Beispiel als Massierender, mich wirklich in der Bewegung im Moment auflöse und alles durch mich durchfließen lasse, vielleicht ist das ein bisschen zu hypothetisch aufgetragen, aber ich hoffe, jeder kann mir da folgen, dass es einfach, ich verschwinde da, ja, also meine Identifikation mit der Person Sukadas verschwindet und ich spüre, Achtung, reine Liebe, und gehe darin auf und ich bin der glücklichste Mensch der Welt, also, und das einfach nur durch dieses bewusste Ritual, in dem 2 Menschen zusammenkommen, der eine gibt, der andere nimmt.
Wahnsinn.
Einfach, ja, das ist unbeschreiblich und man ist danach noch so 2 Wochen beflügelt danach. Und das ist auch wiederum die Ähnlichkeit zum Eisbaden, weil nach so einem Eisbaden da kriegt man ein Grinsen ins Gesicht, dass danach einem jeder fragt, den man dann auf der Straße begegnet, was hast du denn gemacht? Ja, ich war gerade beim Eisbaden.
Ja, Wahnsinn. Es ist, ich meine, es ist auch eine Therapieform. Mir kommt gerade, es ist so schön, dass man immer wieder so viele neue Sachen und auch so frustrierend, weil ich einfach denke, ey, Deutschland, wo sind wir? Warum? Ich habe gerade das Gefühl, diese Verbundenheit, das Thema psychische Probleme, Depressionen.
Die Massage ist sehr, also es gab, es gibt sogar eine Klinik, die bei Depressionen behandelt mit Ganzkörpermassage.
Wollte ich gerade sagen, das kann nur gut funktionieren und sein, weil A, wie ich immer hege zu sagen, ist eine Depression viel mehr im Körper anwesend als nur in unserem Geist und wie wir das so betrachten.
Total.
Es ist ein Gefühl von nicht mehr verbunden sein. Mhm. Es ist ein Nervensystem, was man eigentlich nicht mehr ganz kontrolliert kriegt, wodurch man irgendwie, und es sind so viele Sachen, die letzten Endes auch hier wieder, genau wie bei Barfuß durch den Wald, wie bei Eisbaden, wie bei stundenlange Breathing Sessions, wie bei einfach Menschen wieder zurückbringt zu dieser Verbindung von woraus wie sie Ruhe, Liebe, alles was sie brauchen quasi aufbauen können und auch sogar, glaube ich, bei einer Tantra-Massage lernen, was sie wirklich brauchen, über diese Verbundenheit und sogar das Sexuelle lernen, wieder zu sagen, was sie im Leben brauchen und dafür einzustehen. Und es ist Wahnsinn, dass man das nicht als Therapieform offiziell anbieten kann, weil das so viel heilender...
Wenn ich dir da kurz ins Wort fallen darf. Mhm. Es ist, weil du gerade Bedürfnisse gesagt hast und worauf ich auch sehr viel Wert lege, ist, dass die Menschen, die sozusagen sich massieren lassen, in Kontakt mit sich selbst gehen und also, muss man jetzt nicht mehr sagen, aber so, es wird ja sehr so, Tantra-Massage, Sex, was passiert da, bla bla bla, darum geht's gar nicht.
Nee.
Also es gibt viele Tantra-Massagen, die gar nicht mit zur Intimmassage kommen. Und wichtig ist auch eben, dass man Grenzen setzt, dass man mit sich selbst in Kontakt ist, dass man sich selbst spürt und dann auch dem Massierenden dem Gebenden mitteilt, hier ist meine Grenze, das möchte ich nicht, das fühlt sich nicht gut an für mich. Und da ist dann auch zum Beispiel bei ganz vielen Frauen, ich weiß gar nicht, wie ich dazu sagen soll, aber so ein Aha-Moment, ich werde gehört, ja. Und das wird respektiert und es braucht einfach diesen, wenn man da von Jugend an sozusagen in der Sexualität nie gehört wird von dem Gegenüber, weil der das anders irgendwo gesehen hat, wie das eigentlich zu sein hat, etc. In seiner Vorstellung, ist einfach auch wiederum sehr, sehr heilsam.
Ja.
Einfach nur sich mitzuteilen.
Ja. Ja. Und genau, wie du meintest, da auch die Grenzen setzen zu können oder zu sagen, okay, da ist für mich gerade die Grenze und vielleicht lasse ich mich auch noch auf was ein oder nicht, aber das ist mega wichtig. Schön, Mensch. Jetzt muss ich ganz professionell, wie so Podcast-Leute das machen, so eine Brücke schlagen. Aber
ja.
Ich habe ihn noch nicht ganz und ich glaube, das ist auch egal. Ich sag's einfach ohne Brücke.
Hau raus.
Weil,
Teamwechsel, tada!
Ja, noch so ein Tune. Wir haben nämlich ein paar schöne Sachen vor und unsere Langzeitplanung /Traum/ hat sehr viel mit eigentlich alles, wo wir bisher über gesprochen haben, zu tun. Nämlich Menschen wieder sich selber finden lassen, ihre Grenzen setzen, Sachen überdenken. Vor allem, was uns unglaublich interessiert und was man, glaube ich, an dem Gespräch bisher auch schon teilweise hören könnte, ist, dass wir unglaublich interessiert sind an die Rolle der Geschlechter.
Letztendlich, ne?
Der Rolle der Mann, Rolle der Frau und wie auf jeglicher Ebene ist das jetzt. Nicht nur sexuell, sondern auch einfach in der Gesellschaft, persönlich. Und wir haben ja unser Männerwochenende schon einmal geplant gehabt, mitten in Corona und das war dann eher schwierig.
Ja.
Jetzt haben wir das längerfristig geplant vor. Magst du vielleicht ein bisschen darüber erzählen?
Ja, also grundlegend sind wir auch dazu zusammengekommen, dass es auch ein großes Eigeninteresse besteht, einfach genauso wie in der Tantra-Massage einen heilsamen Raum für Menschen, die sich der Sexualität nähern wollen, dass wir einen eben heilsamen Raum für Männer anbieten, einen Männerkreis, in dem man sich mitteilen kann, in dem man sich gegenseitig stärkt, in dem man sich schwach zeigen darf und anerkennt, dass eigentlich die Schwäche auch eine Stärke von einem ist und dass man auch sieht, man wird so genommen, wie man ist und Verbindung zu anderen Männern aufbaut und in die Natur geht, die Natur spürt, sich in der Natur spürt, in die Bewegung reingeht. Also wir haben eigentlich alles, was uns interessiert, was wir gut finden, in dieses Paket Männerwochenende oder Männerwoche auch gepackt. Und ja, da sind wir voller Begeisterung am Plan.
Genau.
Habe ich was vergessen, Martin?
Nee, das war ein Wahnsinns-Pitch. Das kann ich jetzt einfach so für die Frauen, die zuhören, die denken, ja, was ist denn jetzt mit uns? Das ist vielleicht schon mal wichtig.
Die haben wir natürlich nicht vergessen, weil wir haben ja auch ganz tolle Freundinnen, die in ähnlichen Bereichen tätig sind. Ja. Und da findet natürlich dann auch immer parallel ein Frauenwochenende, ein Frauenkreis statt. Und als große Sommersause haben wir ja dann auch geplant, dass dann Männer-Frauenwochen getrennt stattfinden und vielleicht auf dem gleichen Areal. Und dann sozusagen feiert man am Schluss einfach zusammen den Abschluss und man sich gegenseitig und man nähert sich bewusst wieder den anderen Geschlecht. Und ja,
genau.
Theatralisch.
Nee, das war Wahnsinn. Genau so wird es sein. Hoffentlich vor allem in der Tat in eine ganz andere Rolle, ne? Weil wir haben einen sehr schönen Satz konstruiert, oder der kam eigentlich sehr natürlich, nämlich die Rolle der modernen Mann hat ausgedient, glaube ich. Ja. Da sind wir beide unglaublich stark der Meinung, dass sehr vieles, was wir noch mit uns rumtragen, sehr viel wovon wir denken, es aufrechthalten zu müssen und vieles, was wir einfach gelernt bekommen haben, auch von Vorbildern wie unsere Väter, von männlichen Vorbildern, total passé, dass wir das einfach nicht mehr wirklich brauchen. Und da, weil wir sind natürlich selber ständig auf der Suche, ne, nach was gibt es, was passt zu mir, was passt nicht zu mir, was lasse ich gehen. Und wir wollen das unglaublich gerne Männer mitgeben und vor allem zusammen auf diese Suche gehen, weil wir natürlich auch der Meinung sind, dass wir mit in der Verbundenheit mit einer größeren Gruppe noch so viel mehr finden können, wenn man zusammen diese Suche eingeht.
Ja, ich habe neulich den Spruch, was heißt der Spruch, hört sich so lapidar an, aber die Aussage gehört, dass sozusagen keiner kann sein Schicksal oder sein Trauma alleine heilen, aber die Gemeinschaft ist fähig, alles zu tragen. Das fand ich sehr schön.
Ja, sehr schön. Passt genau in, vor allem da, womit ich mir sehr viel beschäftige, das Tribe-Wesen, dieses da, wo wir eigentlich herkommen, nämlich Koregulation, seine Stärken einsetzen für das Größere, für die größere Gruppe, weniger Individualität, aber eigentlich mehr Individualität, weil du nämlich eine soziale Rolle wieder hast.
Ja.
Ich habe vor kurzem noch, weiß nicht, ob es ein Podcast, ich bin, wenn man so viel mit so vielen Leuten spricht, wird man auch so ein bisschen vergesslich. Ich habe irgendwo nämlich das gesagt, dass ich glaube, dass ein Großteil der Heilung in vielerlei Hinsicht für Menschen diese soziale Aufgabe wieder sein könnte und eigentlich sein sollte, dass wir wieder, statt uns zu kümmern um immer ein größeres Auto oder ein größeres Haus, in dem wir wohnen oder so.
Was einen leer macht, also.
Genau.
Diese Ziele sind leer, aber wenn ich jemanden helfe, der in Not ist oder was für die Gemeinschaft tue, dann hat das einen Sinn und Zweck, das einen viel tiefer erfüllt, ja.
Ja. Und das ist, das werden wir alles bieten in unsere Woche und Wochenende. Und bevor der Pitch zu Ende ist, die Daten, Datums, Daten folgen.
Aber wir haben ja gesagt, jeder, der jetzt Interesse hat, soll sich erstmal schon mal bei uns melden. Wir sammeln sozusagen, und wenn alles final ist, dann steigt die große Sause, eine Mail geht raus und alle Infos gehen dann gesammelt raus.
Ja, finde ich schön. Finde ich sehr schön. Okay, ich hab noch ein, zwei persönliche Fragen.
Ja, schieß los.
Eine stelle ich oft. Was ist deine größte Angst?
Meine größte Angst? Ich glaube, ich habe, meine größte Angst ist wirklich so, vor Ablehnung und alleine zu sein. Ja, also ich kann gut mit mir alleine sein, aber so wirklich diese Ablehnung und in dieser Ablehnung alleine zu sein, ist wirklich so eine Urangst, bei mir, die ganz oben steht.
Kommt das irgendwo her? Also weißt du, wo es herkommt?
Oder ist ich glaube auch, also mein Vater ist sehr früh gestorben, und diese Liebe, diese Anerkennung zu bekommen von meinem Vater, hängt da sehr, sehr mit drin.
Ja, da sind wir uns sehr ähnlich. Also mein Vater ist nicht früh gestorben, der lebt noch. Mhm. Ich hatte nur ein sehr schwieriges Verhältnis mit denen und komme auch oft wieder auf den Weg, wo ich merke, dass am allerliebsten ich, obwohl er das mittlerweile voll und ganz macht, ich aber oft noch das kleine Kind in mir habe, der sagt, Papa, bitte nimm mich doch wahr und sag doch mal, das ist gut. Ich glaube, dass zurück zum Männerding, dass das zum Beispiel eine dieser Sachen ist, die unglaublich viele von uns mit sich tragen. Ein Vater aus einer Zeit, wo Männer noch eher einfach hart gearbeitet haben, nicht viel geredet, eher mit der Hand mal draufgehauen haben und so weiter.
Und einfach nicht da waren, weil die gearbeitet haben. Ne?
Ja.
Bei meinem Vater war das so.
Ja, und dass da viele Männer daraus entstanden sind, die in ein wenig überprestieren, überfunktionieren gehen, irgendwas zu suchen, was sie nicht aussprechen und wodurch es irgendwie auch immer nicht ganz funktioniert. Ne? Mhm. Da sind wir wieder zurück bei der große Karre oder das große Haus und aber eine Lehre von innen. Das schön, okay. Also das ist deine größte Angst. Ja.
Ja, also wenn ich nochmal, jetzt kam mir auch so ein Bild, ich glaube, wenn ich meinen Sohn überleben würde, ist auch eine krasse Angst. So. Wenn ich da jetzt so in die Urängste reingehe. Aber
das ist eine Angst, den ich seit kurzem auch kenne. Seitdem ich meine Tochter habe, dass man in der Tat auf einmal eine ganz andere Tiefe an Ängste bekommt und so ein Fass aufgemacht wird, wo ich auch gedacht habe, wenn sie was passiert, was in Gottes Namen mache ich denn?
Ja.
Also wirklich dann, das weiß ich auch nicht. Es macht viel, viel schöne Perspektive auf, aber es gibt auch eine ganz neue Tiefe an Ängste. Das stimmt. Okay. Frage 2. Schönstes Moment deines Lebens?
Der schönste Moment meines Lebens. ich glaube, also was heißt ich glaube? Das war wirklich eine psychedelische Erfahrung, die mir die Einheit aller Dinge gezeigt hat.
Wow.
Mit jungen 19 Jahren, ja. Und dass mich einfach, das war so ein Kompass für mich, mit in meinem Leben immer wieder zu dieser Einheit durch Meditation, durch Liebe dahin zu gelangen. Was mir erst sehr, sehr spät aufgefallen ist, dass das eigentlich eine sehr lebensverändernde Erfahrung gewesen ist, die ich lange Zeit halt so als Pilztrip abgespeichert hatte, aber die doch einfach so reflektiert mich der Spiritualität geöffnet, zugewendet hat. Und die so grundlegend ist, Ja, das würde ich dazu sagen.
Schön. Die Verbundenheit aller Dinge. Ja. Ich hab mit Kasper, den wir ja auch beide kennen, vor mehrere Wochen, wir waren noch in Köln, darüber geredet. Ich bin ja unglaublich interessiert an irgendwann hoffentlich dahin kommen, dass ich mal so einen Trip machen könnte.
Ja.
Ich weiß nicht, ob Zuhörer das schon wissen. Man weiß ja fast alles von mir, aber ich habe auf jeden Fall in meiner Jugend auch schon mal ein, zwei mehr Tüten Gras geraucht, weil ich bin halt Holländer. Und trotz Leistungssport habe ich das irgendwie dann doch irgendwann ein wenig angefangen und habe ziemlich starke Psychosen bekommen. Und dadurch auch das irgendwann liegen lassen. Und ich habe da mit Kasper dann über gesprochen, weil ich jetzt, wir beide glaube ich, ne, haben wir auch über gesprochen. Ich habe mit Microdosing angefangen, um das einfach mal auszuprobieren, was bisher eigentlich sehr okay ist. Und ich möchte sehr gerne dahin, vielleicht irgendwann einen so einen Trip zu machen, habe aber unglaublich Angst, und da haben wir lange über gesprochen, ich habe eigentlich so unglaublich Angst, diesen Moment der kompletten Verbundenheit und das Durchschauen so ein bisschen von allem zu erreichen, weil ich das in meine Psychosen ein wenig hatte und dabei das Gefühl gehabt habe, jetzt bin ich endgültig verrückt. Jetzt sehe ich alles und oh shit, da komme ich nicht mehr raus.
Habe ich auch sozusagen nach meinem Burnout mich sehr damit beschäftigt und habe dann Jahre später mich auch mit Microdosing beschäftigt. Und für mich war das auch ich habe aufgehört, durch die Wim Hof Methode die Kraft bekommen, die mentale Stärke mit dem Alkohol trinken aufzuhören. Und habe auch durch meine Eltern bin ich da sehr vorbelastet, was Suchterkrankungen angeht.
Ja.
Und war dann auch so sehr auf Abstand sozusagen, nochmal in die Richtung psychedelische Sitzungen zu gehen.
Ja.
Aber habe mir dann zu meinem 40. Geburtstag eine geführte psychedelische Sitzung sozusagen gegönnt.
Ja.
Wo eigentlich, also ja, ich habe damals, als ich in meiner Jugend angefangen, Pilze zur Unterhaltung zu nehmen, was kompletter Schwachsinn ist und wo man dann auch so seine Rechnung bezahlt, früher oder später. Ja. Aber ich habe mich dann eben mit Set und Setting und was kann das wirklich einem zeigen und jetzt eben nach 2 Jahren Alkoholabstinenz kam ich mir, so habe ich das gemerkt, okay, jetzt fühle ich mich mental gestärkt, das wieder zu erfahren und das war unglaublich. Also und es ist eben gut, dass man jemanden hat, der darin ausgebildet ist, sei es ein Schamane oder ein moderner Therapeut mit psychedelischer Integrationsarbeit, dass man auch weiß, warum machst du das? Was hast du damit vor? Was willst du damit erreichen? Ja. Was willst du dir ansehen? Und
man kann viel mehr steuern, ne? Als man
total
denkt. Das war auch das Gespräch, Kasper meinte auch, für ihn war es wirklich wie ein Crossroad, wie eine Kreuzung, wo dieser Weg nach rechts da immer ist, wo diese ich bin jetzt Jesus, Durchgeknalltheit etc. etc., der ist ja da, man sieht den, der ist ein Teil von uns, aber für ihn in der Tat in, wie du auch sagst, das ist ja sehr interessant, in der richtige Setting, in der richtige Mindset auch, der weiß ja, ich gehe da aber nicht rein. Ich darf da ruhig mal reinschauen und auch mal das wahrnehmen, aber ich gehe nicht auf diesen Weg. Ich nehme ja den Weg geradeaus oder links, die beide auch viel Einblicke bieten, aber für mich, und das fand ich so interessant, weil ich bisher immer gedacht habe, dass man selber gar nicht die Kontrolle hat oder weil ich natürlich auch sehr früh gemacht habe mit einem Mindset und Setting, wo das auch meine Glaubenssätze waren. Mhm. Also ich habe keine Kontrolle über mein Leben. Was weiß ich schon? Ich werde gelebt von meinen Eltern, meinen Coaches, von allem. Und es ist schön, immer, ne, immer mal wieder zu hören von Menschen, die ich für sehr reflektiert und als Vorbild in sowas halte, auch bei dir zu hören, dass man eigentlich aber sich selber da unglaublich viel positiven Einfluss nehmen kann und sagen kann, ich mache da was unglaublich Schönes und finde da sehr schöne Sachen auf dem Weg.
Ja, also man kann sozusagen auf Visionssuche gehen. Ja. Das Interessante ist ja, dass eben auch seit den 50er Jahren schon damit wissenschaftliche Studien absolviert werden. Und ich meine, viele haben über Timothy Leary erst darüber, aber der ist ja viel später dazu gestoßen. Und, und jetzt seit 2006 hat das nochmal eine ganz neue Renaissance erfahren. Es gibt in der Psychiatrie, glaube ich, nichts Effektiveres, was gegen Depressionen hilft, als eine psychedelische Sitzung, also ein Protokoll über, glaube ich, 9 Monate, 2 bis 3 Sitzungen. Und, es gibt eine ganze Lobby, oder auch bei Suchterkrankungen, ja, der anonymen Alkoholiker wollte auch psychedelische Sitzungen als Protokoll mit aufnehmen,
ja.
Wo dann das Board dagegen war, weil es eben doch eine bewusstseinsverändernde Substanz ist, was dann den Grundkriterien der AAs sozusagen, viele hatten Angst, sie würden sich damit unglaubwürdig machen.
Ja.
Aber es ist wirklich so ein mannigfaltiges Tool, uns mal jenseits unserer beschränkten Wahrnehmung zu sehen.
Ja, das ist, ich glaube, das hört sich fast ein bisschen makaber an, aber ich war ja sehr nah an das Gleiche dran, als ich vor 8, 9 Jahren versucht habe, mein Leben zu beenden. Krasserweise. Der Moment, wo ich beschlossen habe, alles loszulassen und mich irgendwas hinzugeben, worüber ich keine Kontrolle mehr hatte und so weiter, das war für mich lustig, wie du erzählst, ne, bei dir diese Trip mit 19,
ja.
War das für mich so ein bisschen Trip klingt komisch, aber diese Trip mit 25, wo ich so viel gesehen und eigentlich gespürt habe und deswegen auch im richtigen Moment entscheiden konnte, hey, das hier ist nicht die Lösung. Die Lösung liegt ganz irgendwo anders. Aber dieser Eye-Opener und in der Tat, in jeglicher Hinsicht, ich habe gestern noch was Interessantes gelesen von Brian McKenzie, der oft sagt, Andrew Huberman auch, dass Addiction, eine Sucht, ist ein unkontrollierter Versuch, dein Nervensystem quasi zu beruhigen oder zu kontrollieren.
Mhm.
Und für mich, ich habe das dann noch so ein bisschen weitergesponnen und gedacht, gut, unser Nervensystem ist für mich mittlerweile so, das ist das Zentrum deines Körpers. Das ist eigentlich, wo alles letzten Endes passiert, Impulse, Gefühle, woraus wieder Gedanken entstehen. Und wenn der in der Tat ständig nur am Feuern ist oder einfach nicht weiß, wohin, dann versucht man das irgendwann so ein wenig zu unterdrücken, macht ja auch sehr viel Sinn, mit irgendwas, was betäubt. Und dann kommt diese Sache, die wir nicht gelernt bekommen, nämlich auf der Suche zu gehen nach das Nervensystem und damit zu arbeiten, sowohl durch Kälte, durch Atmung, durch und dann tatsächlich wahrscheinlich auch einen Teil dieser Antworten zu finden in eine psychedelische Sitzung, wo man seine komplett eigene Grenzen mal einmal auflösen kann. Es macht ja alles sehr viel Sinn. Aber wir sind halt eine Welt voller Regeln und vor allem Tabus. Und auch auf solche Sachen ist natürlich noch, kommen wir wieder beim gleichen Thema. Warum ist eine psychedelische Sitzung nicht einfach eine ganz normale Form von Therapie?
Ja.
Wäre ja Wahnsinn. Ein Tantra-Massage, ein Kälte, dreimal irgendwo was in der Natur machen, eine psychedelische Sitzung, bumm, statt ja. 4 Jahre lang Sitztherapie und Medizin und dann immer noch am gleichen Punkt sein, wo man vorher auch war.
Ja.
Verdammt.
Aber naja, wir haben ein Ziel, ist doch gut.
Ja, es stimmt. Wir werden jetzt.
Und es ist.
Verdammt nochmal.
Ich glaube auch, dass sich so viel tut gerade mit den wissenschaftlichen Studien und sei es mit der Kälte, sei es mit psychedelischen Sitzungen. Das wird fundierter und fundierter, dass man das gar nicht mehr
ignorieren kann. Nee, ja. Das glaube ich auch. Wir setzen schon mal einen Riesenschritt, indem wir unsere Männerwoche und Männerwochenenden anbieten.
Ja.
Dafür kann man einfach mich oder dich schreiben. Wie zum Abschluss findet man dich grundsätzlich und was gibt es gerade noch zu tun? Weil ich weiß, dass du bald wieder in Erzgebirge bist. Da geht nämlich ein Coachee oder jemand, der bei uns ist, geht dahin, weil ich ihn empfohlen habe, da unbedingt mitzumachen.
Ja.
Wie findet man dich? Was gibt's?
Ja, also ich glaube, der einfachste Kanal ist Instagram, Sukadas, Sukhadas. Yes. Da informiere ich regelmäßig über meine Events. Da kriegt man auch so einen Einblick in meine Workshops und dann meine Webseite sukadas.com. Die ist sehr minimalistisch gehalten, wird aber überarbeitet, versprochen.
Ist doch schön.
Ja, also über Instagram anschreiben, auf meiner Webseite gibt es Mobilnummer oder E-Mail und Newsletter. Von dem her gibt es da mehrere Möglichkeiten und jeder kann sich da sozusagen den Kanal raussuchen, den er präferiert.
Schön.
Bevorzugt. Ja.
Schön. Ich weiß, dass du, ich glaube, auf deiner Webseite hast du minimalistisch, aber du hast ein wahnsinnig schönes Bild, oder? Wo irgendwie du ins Wasser steigst.
Ja,
stimmt das nicht?
Das war bei einer Alpüberquerung mit meinem Sohn.
Ja.
Und da war dieser See inmitten, also wir waren ganz oben und das war einfach unglaublich. Mein Sohn ist mir dann hinterhergesprungen. Noch das leider nicht auf dem Bild zu sehen, aber das war so, wir waren schon 3-4 Tage auf Tour und du hast so echt deine schweren Beine dann in dieses eiskalte Wasser und dann den ganzen Körper und danach waren wir echt fit, also
ja, schön.
Super Regenerationszeit.
Das ist schön und das, genau das kann man ja bei dir erfahren, da im Erzgebirge hast du bald ein Wochenende wieder.
Genau, oder? Ich habe, also im Erzgebirge bin ich regelmäßig, bin ich alle 2-3 Monate übers Jahr verteilt im alten Zollhaus, was direkt an der tschechischen Grenze im Erzgebirge liegt. Und da gibt es eben die Möglichkeit da gibt es so einen Grenzbach, wo man erstmal so ein kleineres Eisbad nimmt. Es gibt einen Waldsee extra, wo auch die Eisschwimm-Open regelmäßig stattfinden in dem Hotel.
Nice.
Dann gibt es noch einen Zuber, der draußen steht und eine schöne Saunalandschaft. Das ist so. Dann bin ich in Polen, mache auch diese Expedition im Januar auf alle Fälle mit einem Kollegen Daniel Rupert. Und dann bin ich wahrscheinlich nochmal Februar, März auch nochmal für eine zweite oder dritte Expedition am Start. In Polen finden auch Wochenenden statt. Das ist wirklich auch dort, wo Wim 800 Meter Luftlinie sein Haus hat und auch seine Expeditionen gibt. Der Wasserfall, wo jeder, der legendäre Wasserfall, wo jeder mal
runterspringen darf.
Ja. Und dann mache ich Events in Polen, Portugal, Italien, Sizilien, auch noch mit Ätna-Besteigung und Vulkan. Also auf die Insel Vulcano fährt man denn da. Es gibt eine Höhle, wo ein Bergsee, also wo ein Höhlensee drin ist, wo man Eisbaden kann. Und das alles auf Sizilien. Und Sizilien wusste ich auch nicht, aber deshalb finde ich so prädestiniert, hat auch ein Skigebiet auf 1600 Geil. Metern. Und das ist so eine Winterflucht, wo man dann unten im Hotel noch ganz angenehmes Klima hat. Und dann, wenn man aber bei Ätna ist 3000 Meter hoch, ne? Also ja, da kann man dann schön eine Wanderung à la Wim Hof-Style machen und, und dann auch noch auf der Nachbarninseln andere kleinere Vulkane sprühen sehen. Ja, also da ist viel geboten.
Ihr hört, der Mann ist weltweit unterwegs, ja, bietet schöne Sachen an.
Genau, und ach, noch eine Sache, wer Interesse hat an einer Tantra-Massage-Ausbildung, ich dadurch, wegen Corona-Auflagen, sammle ich auch gerade genug Interessenten, wenn das dann alles mal wieder gelockert oder sein stattfinden darf, dann gibt es in Berlin und Portugal und auch im Erzgebirge Termine, aber die sind jetzt noch nicht. Also da kann man einfach noch nicht sagen, ne?
Nee, da sind wir noch ein bisschen im Unsicheren. Aber
genau.
Sukadas.com, Sukadas, Sukkhadas, aber ich werde es ja in den Footnotes, wird man es alles finden und ich werde ja fleißig Werbung machen für den Podcast. Ich danke dir tausendmal.
Danke dir, wieder. Mensch, Martin, hat Spaß gemacht.
Machen wir bald mal wieder, genau.
Ja.
Wir sprechen uns für alle liebe Zuhörer. Das war Podcast Nummer 2, Neustart. Es geht direkt schön tief. Schreibt gerne, was ihr davon hält. Wenn es Fragen gibt, für mich, für Sukadas, shoot. Und wir sprechen uns alle bald. Ciao.
Ciao.